Yo, yo, we are back with White Chuck, Max Lang
and
Alex King. Draußen ist Schneesturm
und
ich habe mich darauf vorbereitet. Ich habe hier so meinen schönen noch...
ein Anruf.
Warum ist dein Handy eigentlich an?
Warum ist dein Handy
an?
Was machst du eigentlich? Wer ist das?
Der Elektriker. Wir haben Probleme in der Wohnung.
Nee, wirklich?
Ja.
Warum?
Die Steckdose ist kaputt.
Echt?
Und da ist die Waschmaschine.
Hast
und
du reingelangt? Ich hätte jetzt gesagt, dann steht dir die Haare zu Berge, aber Alex, ich
aber es war ein super Entry mit meinem Phone Call. Nee, aber, machen wir hier bitte stumm. Nee, aber...
Wir sind zurück.
Wir sind zurück.
Wir sind zurück, Alex. Und wir haben beide richtig gute Laune und es gibt auch Grund für gute Laune, weil du hast am Wochenende in Oberhaching gewonnen.
Ja, richtig. Wir haben in Oberhaching unseren ersten Auswärtssieg reingefahren sozusagen. Das schmeckt natürlich sehr gut. Die Jungs sind wirklich, wirklich gut drauf. Die Jungs haben hart trainiert, gut trainiert die Woche, sehr fokussiert. Ja, und jetzt müssen wir aber dranbleiben. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt aus dem Keller jetzt sicher sind, sondern wir müssen dran knüpfen und weiterarbeiten und haben ja auch noch zwei weitere Neuverpflichtungen bekommen.
Zwei?
Zwei sogar.
Krass.
Einen ausländischen und einen deutschen, der ist ja schon offiziell, der Christoph Phillips. Ein Spieler, den man, wenn man an der BBL sich auskennt, hat er schon bei Ulm gespielt, bei den Skyliners auch gespielt. Zuletzt war er bei den Skyliners, hatte leider aber eine Verletzung gehabt, einen Kreuzbandriss. Aber jetzt ist er wieder topfit, hat auch schon mittrainiert. Super Kerl, mega Kerl, der sich auch mit der Mannschaft sich super eingefügt hat. Die Jungs mögen ihn auch sehr. Und das ist für mich natürlich ganz wichtig. Man kann Qualitäten haben, aber die Teamchemie, das muss passen, das muss auch passen. Und der andere Spieler, der auch noch nicht jetzt offiziell ist, aber bestimmt, wenn dieses Podcast rauskommt, ist es dann offiziell, passt sich auch sehr gut an. Ein guter Spieler, super Typ und hoffentlich können wir darauf aufbauen.
Ja, habt ihr auch Abgänge zu verzeichnen?
Ja, der Jason George ist gegangen, wegen persönlichen Gründen. Ist echt schade, ist ein guter Junge. Ich glaube, diesen Schritt jetzt zum Profi oder BBL kann man ja sehr schnell unterschätzen, auf jeden Fall. Aber er ist eigentlich ein BBL-Spieler, muss man ohne Frage. Er hat den Körper, der hat auch den Mindset. Aber ich glaube, das war alles noch zu schnell für ihn. Dementsprechend hat er nach einer Vertragsauflösung gefragt. Einvernehmlich auch unterschrieben. Und ist jetzt erstmal wieder zurück nach Hause.
Okay, aber er hat noch keinen neuen Verein.
Nee, hat noch keinen neuen Verein. Nee.
Okay, nee. Krass. Und wie ist das so, wenn so ein Spieler wechselt in der Pro B, ist er sofort spielberechtigt? Oder?
Ja, man muss erstmal schauen, wenn der Vertrag auf Lösung alles passiert, beide Mannschaften oder der Verein und
der Spieler
alles unterschrieben hat, dann ist er eigentlich freier und dann, wenn ein anderer Verein nach ihm fragt, gibt es da einfach nur noch die Papiere, die Freigabe vom Verein, was sie zuschicken müssen und dann Unterschrift und dann kann er wieder spielen.
Ah, okay, krass. Ja. Also gibt es keine Wechselsperre oder so? Oder
Nee, gibt es nicht. Nee. Nein, nee.
Solange der andere Verein halt zustimmt.
Richtig. So. Es gibt eine Wechselfrist,
ja,
die jetzt bei uns oder in der Pro B jetzt seit Samstag letzte Woche passiert ist. Also hatte die Pro B noch Chancen, Spieler zu verpflichten. Deswegen haben wir schnell reagiert. Mit der Ausgangssituation, dass wir zwei Spieler verpflichten wollten und die zwei Spieler kamen uns wirklich entgegen und werden uns auf jeden Fall helfen und haben, es war eine schnelle Sache mit sehr viel Telefonieren, sehr viel Schreiben mit Agenten, Spieler und Management und das sind so heiße Phasen, was super, zeitaufwendig ist, aber es ist super spannend.
Ja, voll, das glaube ich.
Es ist so richtig excited, wie schnell passiert das, Anruf, passiert was? Nein, kann das? Visum? Ja, nein, das. Es ist immer hin und her, viele Fragen, viele wichtige Entscheidungen. Ne? Aber ich glaube, in diese kurze Zeit, es ist nicht wie im Sommer, wo du dann mehrere Wochen Zeit hast, mal
zu planen,
zu recherchieren, welche Person das ist. Dann rufst du mehrere Trainer an, dann rufst du mehrere Ex-Spieler an, um zu schauen, ob der Spieler so ist,
passt,
wie er ist,
oder?
Wenn es passt. Und jetzt war es einfach, okay, Instinkt, schneller Anruf, passt das, fühlst du die Connection Und dann ist eigentlich so, okay, come on.
Let's go, komm vorbei. So. Ja. Crazy. Ja, krass. Wir haben ja nicht nur in der Pro B jetzt Wechsel gehabt, beziehungsweise Wechselgerüchte, sondern wir haben ja tatsächlich auch in der BBL-Mannschaft bei den Baskets krasse Gerüchte. Hast du die mitbekommen?
Nee? Nee.
Ich habe letztens, wir hier gegen Malaga haben sie doch gespielt, die Baskets, letzte Woche. Ich habe das abends angemacht und ich habe halt irgendwie so, keine Ahnung, in der dritten Minute oder so erst eingeschaltet, weil ich auch von der Arbeit erst heimkam. Und dann sagt so der Kommentator, ja, man muss mal gucken, wie Würzburg sich jetzt in der Champions League weiterschlägt und auch in der Bundesliga, weil Markus K. und Minz wohl gute Angebote haben von anderen Vereinen, wo es um Buyout und sonst was geht. Was natürlich schon krass ist, wenn die zwei gehen würden.
Auf jeden Fall. Also Markus K. und Minz spielen eine unglaubliche Saison. Die haben unglaubliche Qualitäten. Minz ist schon sein zweites Jahr. Das war nur eine Frage der Zeit, dass ein Anruf kommt. Das war mir schon eigentlich ziemlich sicher im Sommer, dass wenn er so weitermacht oder anknüpft von was er letztes Jahr erreicht hat und die Ziele, dann wird auf jeden Fall, dann da sprechen wir nicht von Eurocups, sondern Euroleague-Mannschaften, die da auf jeden Fall an der Tür klopfen werden, weil er einfach jetzt mit einem unglaublichen Selbstvertrauen ja spielt und das ist jetzt gerade diese Phase, Januar, viele Euroleague-Mannschaften gucken, was auf dem Markt ist, wie haben sich Spieler entwickelt bis dorthin, ist es mehr steigend oder ab?
Dadurch, dass halt viele auch in der Champions League und so jetzt ausgeschieden sind, ne, hast du natürlich auch nochmal den Markt, wo du sagen kannst, da kannst du wahrscheinlich gut nachverpflichten, weil auch Mannschaften sagen, ey, wenn wir aus der Champions League raus sind, warum brauchen wir dann halt zwei Top-Spieler auf der gleichen Position oder so? Vielleicht kommen wir auch nur mit einem und einem mittelmäßig guten oder wir verpflichten selbst nochmal nach, ne?
Ja.
Das ist schon crazy irgendwie, dass das beim Basketball so kurzfristig ist.
Ja, das ist einfach so, weil, klar, es geht am ist nicht, wenn man Fußball, da geht es um Millionen. Ne? Da geht es natürlich um ein paar hunderttausend Euro, aber das ist natürlich sehr viel Geld für einen Verein, um darauf finanziell Stabilität für
die Zukunft der
Saison, um Spieler zu verpflichten. Aber es hat dann die große Frage, was willst du? Ne? Sascha Filipowski ist ja auch, er will auch Erfolg haben. Ne? Und wir spielen, jetzt stehen wir auf der Tabelle auf dem vierten Platz in der BBL. Okay, nach der Niederlage gegen Bayern, okay, aber man kann sich ja mehr darüber denken, okay, was könntest du adden, um eventuell deutscher Meister zu werden?
Ja. Ne?
Um einen Markus K., um einen Damian Minz. Ne? Und daran könnte man ja auch fragen. Das ist eine Diskussionsthema für einen Verein, für den Spieler selber und für das Management. Und oder man sagt, hey, man gibt nur einen ab, man kriegt sehr viel Geld und davon kann man halt noch auf dem Markt schauen, ob
vielleicht
halt
zwei sogar,
oder zwei sogar. Das ist halt, ja, es ist wirklich ein Pokerspiel. Ne? Das ist, sind Entscheidungen, die nicht einfach mal sofort entschieden wird, sondern da muss man auch, finde ich, mit den Spielern auch reden, weil es kann ja sein, klar, ein Spieler möchte gerne das höchste Niveau in Europa spielen, das ist halt die Euroleague. Ja? Mhm. Wenn du das schaffst, da hast du einen Stempel drauf, sehe Zach Zelias in Asvel, und viele Vereine in der Euroleague schauen halt drunter, was Eurocup abgeht, was in Champions League abgeht. Und die zwei Spieler sind einfach super und mal gucken, was dann die Zukunft gibt.
Hattest du mal als Spieler das Angebot oder die Möglichkeit, so einen krassen Buyout zu haben?
Ja.
Also, ja? Kannst du es erzählen oder willst du es erzählen, ja?
Kann ich erzählen, das ist ja kein Geheimnis. Also, das war ja, wo ich hier unterschrieben hatte in Würzburg, also wo ich jetzt zwei Jahre hier gespielt hatte. Ja. Nicht jetzt mein Abgang, sondern
damals,
wo ich noch jünger war, habe ich ja zwei Jahre hier gespielt oder einen Zweijahresvertrag gehabt und habe echt sehr gut gespielt. Hatte einen Trainer, der mich echt gut supportet hat mit John Patrick und mit Marcel Schröder und nicht nur die Spieler, sondern auch der Verein. Ich hatte einen super Support von in der Zeit war ja Jochen Bär, der Geschäftsführer mit Steffen Liebler und und dann hatte ich eine Vertragsverlängerung gemacht und klar, dann wird er schon in der Zeit, ich hatte frühzeitig schon eine Vertragsverlängerung gemacht und klar, wenn du weiterhin so gut spielst, wirst du natürlich aufmerksam von anderen Mannschaften. Ne? Und in Deutschland in der Zeit war die Creme à la Creme war halt Alba Berlin in der Zeit, Bamberg und halt Bayern kam dann auch so dazu, so Step by Step. Und und dann kam Alba Berlin hat einen ganz großen Umschwung gemacht intern, also auch mannschaftstechnisch.
Okay.
Wir hatten in der Zeit dann nur einen Spieler behalten, das war Sven Schulze und das war auch sein letztes, also ich hatte noch ein Jahr mit ihm gespielt und der war in der Zeit 37 oder 38 Jahre alt. Mhm. Und die wollten halt komplett ein neues Team aufbauen, ein neues Konzept für die Zukunft. Und da war ich halt auch auf der Liste von denen und der Sportdirektor in der Zeit, der Mita Demirel, kannte ich natürlich aus meiner Zeit als Spieler, wo ich gegen ihn gespielt habe, Nationalmannschaft. Und dann kam halt ein Angebot von denen. Ne? Und in meinem Vertrag in Würzburg hatte ich auch alle so Buyouts und wenn ein Verein ja. die Summe bezahlen kann und es muss international sein. Es waren halt wenige Mannschaften. Es war halt, wie gesagt, in der Zeit Alba Berlin.
Was Bamberg. Ist so eine Summe?
Wie bitte?
Was ist so eine Summe für so ein Buyout?
So ein Buyout?
Ja. Was wird da festgelegt? Also,
es ist kann so von. Es kann
ja, ja
von,
klar, aber ist es, also macht man das am Monatsgehalt fest oder, also weißt du, was ich meine, dass man sagt, das ja. sind so 5 Monatsgehälter von einem Spieler oder ist es einfach eine definierte Summe? Also oder? Eine
definierte Summe, es wird halt ausgehandelt mit dem Agenten.
Und wie viel war es bei dir? Also dein Buyout?
Das war gut.
Das ist nicht
für sagen. Würzburg war es gut.
Ja?
Ja.
Reden wir von sechsstellig?
Ja.
Ja?
Ja.
Hoch sechsstellig?
Niedrig.
Niedrig. Okay.
In der Zeit war ich ja noch, ich war ein guter Spieler, aber. War
kein Topspieler.
Für Würzburg war ich ein Topspieler.
Topspieler, aber.
Ja, aber für.
International warst du.
International gesehen.
Warst du noch quasi ganz frisch. War ich
noch frisch, noch ein Aufwind.
Frisch, frisch, ne? Okay.
Ja, und da muss natürlich auch der andere Verein eine bestimmte Summe zahlen.
Ja.
Jetzt fragst du, wie viel?
Wie viel?
Höhere sechsstellig.
Höher, also größer 150.000?
Wie?
Größer 150.000? Größer gleich?
Plus, minus. Ja. Ja. Ja, und dann muss es international sein. Und das war derzeit Alba Berlin. Mhm. Und jetzt kann ich das endlich mal öffentlich mal auch erzählen. Ne? Das war für mich keine leichte Entscheidung, muss man schon sagen. Das
aus Würzburg wegzugehen?
Ja.
Weil du dich in Würzburg wohlgefühlt hast?
Meine Frau war hier, ich habe in der Zeit auch hier einen Heiratsantrag gemacht. Also wir hatten. Wir
Wie alt warst du damals?
27. 26, 27.
Bestes Alter.
Ja. Und ich war halt in dem Alter, wo ich halt sehr viel Scheiße fressen musste am Anfang meiner Karriere.
Ja.
Bis ich mich so hoch erarbeitet habe, dass ich diese Möglichkeit habe, in einem großen Verein zu spielen, was halt auch international auf der Bühne ist. Und ja, wir haben mit Würzburg Eurocup gespielt in dem Jahr. Aber man weiß, okay, dieser Verein wahrscheinlich wird nicht immer ständig in den Top international spielen und ich wollte halt auch einfach mal international Bühne auch Fuß fassen und es fiel mir nicht leicht, also es war nicht so, dass ich gesagt habe, ja okay, ich verpiss mich und ciao, sondern ich habe auch mit den Geschäftsführern gesprochen, mit dem Trainer in der Zeit, es fiel mir gar nicht leicht, diese Entscheidung zu treffen, aber wenn man so sieht für meine Karriere oder wenn man sich weiterentwickelt und höher spielen möchte, war es für mich sportlich gesehen die beste Entscheidung. Aber es war für mich aber auch ganz klar, dass irgendwann, wenn ich die Möglichkeit habe, wieder zurückzukommen und hier zu spielen, wäre das meine erste Station gewesen. Und was ist am Ende passiert, nachdem ich ja von Bayern ausgeliehen worden bin, hatte ich andere Möglichkeiten, woanders hinzugehen. Aber ich habe mir und meine Frau und meine Familie, also auch meine Mutter und so, habe ich gesagt, ich habe immer gesagt, ich möchte was zurückgeben und das war in dieser Zeit und habe mich dann nicht für Hamburg, Frankfurt oder Chemnitz entschieden, sondern dann für Würzburg zu spielen und diese Entscheidung bereue ich nicht, weil, wie gesagt, ich habe sehr viel auch Würzburg zu verdanken und ja, habe mich gefreut, dann wieder zurückzukommen und bin immer noch hier.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Aber schon cool, wenn du so erzählst und ich glaube, als Spieler, man sieht es so als außenstehender Mensch oft gar nicht, welchen Druck oder welche Entscheidung du als Spieler treffen musst.
Ja, es war
halt so krass, weil ich meine, auf der einen Seite weiß ja jeder Basketballer so, mein Leben, also oder meine Basketballkarriere ist ja begrenzt. So. Also,
ja, genau.
Du kannst vielleicht bis, wenn du gut bist, bis 35 spielen. Ja. Lass es vielleicht 38 sein, wenn du outstanding bist. Ne?
Genau.
Aber danach ist ja auch irgendwie dein Körper hin. So.
Richtig.
Und wenn du halt weißt, dass du zwischen, ich sag mal, 22 oder 20 bis, oder wenn du ein Ausnahmetalent bist, ab 18 vielleicht, bis halt, sagen wir mal, 30, ne, also lass es in Summe vielleicht 15 Jahre sein. Und du musst in 15 Jahren mit deinem Job, mit dem Profi sein, weil du musst dich auch wirklich aufs Profi sein konzentrieren. Ja. Musst du dann so viel Geld verdienen, dass du dann quasi danach irgendwie über die Runden kommst. Ich meine, du bist jetzt Trainer, das heißt, du hast ja trotzdem noch ein Einkommen.
Ja.
Aber trotzdem, wenn du jetzt kein Trainer wärst, müsstest du ja schauen, was mache ich dann jetzt? Weißt du, was ich meine? Und wenn du dir dann überlegst, dass halt Leute immer so lapidar sagen, ja, der Wechsel, das kann man ja nicht nachvollziehen, weil der verdient ja schon Geld. Aber wenn du halt auf 15 Jahre 100.000 verdienst pro Jahr oder halt 150.000, dann ist das halt ein Riesenunterschied. Ne?
Genau.
Und das checken halt, finde ich, viele nicht, weil am Ende vom Tag muss halt jeder irgendwie schauen, wo er ist, und die Zeit, die du halt Geld verdienst als Basketball oder als allgemein als Sportprofi, ist halt einfach begrenzt.
Ja, und ich glaube auch in der Zeit waren mir auch die Würzburg-Fans oder auch, auch im Verein, waren sie mir natürlich auch sauer gewesen, weil ich natürlich mich auch wirklich mit der Mannschaft oder mit dem Verein mich auch identifiziert habe, auch mit den Fans und allem drum und dran, und dann natürlich ist dann so ein Abgang noch heftiger für die Fans, und ich wurde auch natürlich ausgebuht, wo ich das erste Mal hier gespielt habe und so.
Aber ganz ehrlich, jeder einzelne von denen, die dich da ausgebuht haben, der hätte wahrscheinlich, wenn es um seinen Kragen ginge, nicht anders gehandelt.
Ja.
Weißt du, ey, ganz ehrlich, wenn du jetzt, keine Ahnung, ich weiß nicht, also dir kann ja Geld nicht so scheißegal sein. Also du musst ja so viel Geld verdienen, und ich denke, wir sind uns beide einig, dass du nicht auf dieses Niveau gespielt hast, wo du sagst, ob ich jetzt 10 Millionen oder 11 Millionen verdiene, das ist mir egal. Das ist
was anderes.
Genau. Ja. Aber ob du halt dann vielleicht 80 oder 120.000 verdienst oder wie auch immer dann die Gehaltsstrukturen sind, das ist halt ein Riesenunterschied für dich. Ne?
100 pro.
Und ich glaube, da kann man jeden einzelnen Menschen da draußen nehmen, und die wenigsten würden dann sagen, nee, weil ich mich mit dem Projekt identifiziere, bleibe ich da. Ne? Vielleicht mal ein Jahr.
Ja.
Auch wenn das Gehalt dann angeglichen wird, aber sobald halt eine krasse Differenz ist, das ist halt einfach nicht mehr tragbar.
Sehe jetzt Zack.
Ja, genau.
Du kannst jetzt auch, Zack hat sich super wohl gefühlt hier mit seiner Familie an und dran. Und die haben natürlich wahrscheinlich ihnen auch ein mega Angebot gemacht. Die haben irgendwelche alle Sponsoren wahrscheinlich rein
zusammengepackt
und ihm einfach eine mega Summe Angebot auf den Tisch zu legen. Aber dann, ist wie bei mir auch. Da kommt eine Euroleague-Mannschaft. Wahrscheinlich mehr. Du kommst dann europäisch noch mehr auf der Landkarte drauf. Ja, du brauchst einmal diesen Euroleague-Stempel. Wirst du auch wahrscheinlich eventuell an einen anderen Euroleague-Verein sofort kommen. Und dann kommst du auf diesen Gehaltslimit, und dann geht es einfach nur höher.
Und das ist ja auch, stell dir mal vor, ich bin halt als Physio irgendwie und ich behandle halt, keine Ahnung, Thomas Müller, was ja schon krass ist.
Ja, klar.
Aber dann auf einmal ruft mich Cristiano Ronaldo an und fragt mich, ob ich sein persönlicher Physio bin. Dann würde ich sagen, ey, klar, mache ich. Also weißt du, was ich meine? Das ist ja auch auf die Karriere oder im Lebenslauf trotzdem ja ein krasser Schritt. Ja. Und machst ja trotzdem abseits vom Basketball, schließt du ja Kontakte, du lernst ja Leute kennen, du machst Erfahrungen, du entwickelst dich weiter, und du kannst halt sagen, ich habe Euroleague gespielt.
Ja.
Und am Ende, keiner wird Basketballprofi, weil er sich denkt, ich verdiene damit einen Haufen Geld.
Ja.
Weißt du, weil jeder macht Basketballprofi oder spielt Basketball, weil er Bock auf den Sport hat. Und dass er dann irgendwann sein Hobby zum Beruf machen kann, das ist halt ein Riesenprivileg und super cool. Aber am Ende muss er trotzdem gucken, dass er damit Geld verdient. Ich meine, ich glaube, jetzt mittlerweile ist wahrscheinlich auch in den Zeiten von Online-Uni und so, ist es ein bisschen ein anderes Ding auch, weil halt viele Leute parallel studieren.
Was ich auch gemacht habe, Ach, weißt du gar nicht.
Nee.
Ja, guck mal, jetzt guckst du.
Ja, dann schieß los.
Ja, ich habe ja auch in der Zeit, wo ich bei Bayern dann angefangen habe, bei FC Bayern, habe ich dann ein Fernstudium Sportmanagement habe ich dann noch abgeschlossen.
Wirklich?
Ja. Jetzt bist du...
Jetzt bin ich baff.
Es war genau in der Corona, also es war vor Corona, und dann in der Corona-Zeit hatte ich einen kleinen Cut gehabt von der Zeit, von den Seminaren, weil dann auch viel passiert ist mit Wechsel und nach Würzburg. Aber ich habe es dann durchgezogen am Schluss, weil es mir einfach wichtig war, nach meiner Karriere noch was in der Hand zu haben und
krass,
darauf aufzubauen.
Geil, sehr gut. Das siehst du mal, wieder was gelernt.
Ja. Jetzt habe ich dich mal zum Staunen gebracht.
Ja, genau. Soll ich dich über das Thema Schmerzen zum Staunen bringen?
Bitte.
Alex.
Bitte.
Du kennst es doch bestimmt, es gibt Tage, da wachst du auf und du ziehst deinen Socken an. Und dein Socken hat eine Falte.
Ja.
Und es geht dir so einfach unglaublich auf den Sack.
Ja.
Kennst du das?
Ja.
Weißt du, dass du die ganze Zeit oder auch so, wenn du ein T-Shirt anziehst oder eine Unterhose oder so und die irgendwo klemmt und du denkst, boah, du musst die ganze Zeit so dran
rumzupfen. Ja.
Genau. Und es gibt auch Tage, da kann das T-Shirt noch so beschissen sitzen und es juckt dich keinen Meter, oder?
Richtig, genau.
Weißt du, woran das liegt oder was da der Grund für ist?
Ich habe schlecht geschlafen, auf jeden Fall. Oder meine Tochter hat im Bett geschlafen, hat sich so rumgewälzt im Bett, was mich dann auch dann am nächsten Morgen die Laune da ein bisschen...
So ein bisschen dieses Prinzip von einem, also eigentlich kann man so unter Stress das zusammenfassen, weil wir haben ja schon ganz oft über Sympathikus und Parasympathikus gesprochen. Und im Endeffekt musst du es dir so vorstellen, dein Sympathikus ist ja quasi das Nervensystem, das feuert. Das heißt, wenn jetzt Action ist, dann ist dein Sympathikus aktiv und wenn du jetzt entspannst und so, dann ist eher der Parasympathikus aktiv.
Ja.
Das Ding ist, dass oftmals Schmerzen zunehmen, wenn dein Sympathikus aktiv ist. Das heißt zum Beispiel, Leute, die Stress in ihrer Beziehung haben mit den Kindern, auf der Arbeit und so weiter, die sind anfälliger für so allgemeine Schmerzsymptomatiken wie, oh, mein Nacken ist verspannt, oh, ich habe Rückenschmerzen, oh, ich habe irgendwie hier da was, als die Leute, die halt einfach super entspannt durchs Leben gehen. Und der Schmerz an sich ist halt super mehrdimensional oder so. Weißt du, wie ich meine? Also es gibt ja dieses biopsychosoziale Modell, hast du das schon mal gehört?
Nee, das habe ich nicht gehört.
So quasi dieses, wir haben ja schon ganz oft über Evidenz gesprochen in der Physio, weißt du, die so auf Studien drum reiten und so. Und das biopsychosoziale Modell, das wird halt quasi als Erklärungsmodell genommen für Beschwerden bei Menschen. Und da gibt es dann so die Partizipationsebene und Aktivitätsebene. Und man schaut zum Beispiel, okay, Alex King hat Nackenschmerzen.
Ja.
Wie schränkt das ihn in seine Aktivität ein zum Beispiel?
Ja.
Die Aktivitätseinschränkung ist, weil du sagst, boah, mein Nacken tut mir weh. Ich gehe vielleicht nicht zum Basketballspiel, weil danach tut er mir mehr weh.
Ja.
Auf der Partizipationsebene, das ist die Teilhabe, ist es dann so, der Alex geht nicht zum Basketball. Das heißt, dir fehlt der emotionale oder dieser menschlicher Kontakt, weißt du, und dieser Austausch. Und daraufhin entwickelst du quasi so eine Negativspirale. Ne? Ja. Und dann hast du mehr Schmerzen, weil dein Stresslevel höher ist und du den Ausgleich nicht hast und du willst ja aber spielen, aber kannst nicht und hast aber Schmerzen. Und ich weiß nicht, ob viele Leute sich dessen bewusst sind, dass Schmerzen quasi auf so vielen Ebenen oder dass quasi so viele Ebenen eine Relevanz auf den Schmerz hat. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich weiß. Ja.
Und ich nehme immer das Beispiel mit dem Socken, dass ich zu Patienten sage, ey, kennst du das, wenn du irgendwie früh aufwachst und dir denkst so, ey.
Wie ist es mit den Socken?
Oder so du wachst auf und denkst dir so den ganzen Tag, boah, dieser scheiß Socke nervt mich und ich zupf da dran rum und ich raste aus, wirklich. Ja. Und es gibt so Tage, du kannst schlecht schlafen, du kannst Rückenschmerzen haben und du bist aber wach und weißt, oh, heute geht's in Urlaub, ich fliege jetzt weg. Dann sind die Rückenschmerzen scheißegal, du nimmst die gar nicht so krass wahr. Ne?
Ja.
Also es ist wie so ein Schmerzverstärker.
Ja.
Was ist die häufigste Ursache für Rückenschmerzen?
Ich würde sagen, wenn man jetzt im Büro jetzt arbeitet, ist es wegen Sitzen, würde ich jetzt sagen. Und meistens, wenn man in einer Seitenlage schläft.
80-90% aller Rückenschmerzen sind unspezifisch.
Okay.
Das heißt, es gibt keine Struktur, die dafür verantwortlich ist. Oder man weiß es nicht.
Bei einmal hatte ich mal Rückenschmerz, aber nicht so, dass ich sage, aua, ich kann mich nicht bewegen, sondern es ist einfach nur so, oh, heute ist mein Rücken so tight, so, wo ich dann denke, das tut ein bisschen weh. Aber
dann habe ich dich behandelt, dann war es weg.
Hast mich einmal geknackst und mich behandelt. Nicht nur knacksen, sondern erstmal durchgegangen. Aber dann war es okay.
Aber das ist ja urkrass eigentlich auf Social Media, weil diese Mythen, die es da ja gibt, die kommen ja irgendwo her.
Ja. Yeah.
Und diese Mythen werden ja im Internet verbreitet.
Ja.
Und jetzt musst du dir überlegen, da gibt es jemanden, der sagt zum Beispiel, also ich will keinen Namen nennen, relativ groß, auch auf Social Media, der sagt so, lange Sitzen verkürzt den Hüftbeuger.
Mhm.
So, und jeder denkt sich, oh, ich habe Rückenschmerzen, weil mein Hüftbeuger verkürzt ist. Und das ist ein sogenannter Nocebo. Das heißt, du redest den Menschen ein, beziehungsweise ein Placebo ist quasi dieser Vorteil von, du denkst, es hilft und es hilft. Und der Nocebo ist quasi, du entwickelst eine Abhängigkeit, beziehungsweise das ist das Gegenteil von einem Placebo. Das heißt, ich sage dir, dein Hüftbeuger ist verkürzt und du fängst an zu denken, dass dein Schmerz aufgrund des verkürzten Hüftbeugers der Fall ist und machst dann zum Beispiel keine Dehnübungen, was aber den Muskel nicht auf Länge bringt. Also die Theorie ist schon mal völliger Quatsch. Aber dann, weil du es nicht magst, denkst du, mein Muskel ist verkürzt und hast immer wieder das Gefühl von verkürzter Muskulatur und es wird einfach nicht besser. Und das Gleiche mit dem Schlafen. Wie oft liegst du in der Nacht auf der Seite?
Sehr oft.
Und wie oft an der Zahl?
5 Stunden davon.
Okay, und wie viel
ich auf Rücken? Ich schlafe auch
schon. Und wie viel auf Rücken?
Boah, das kann ich ja nicht sagen.
Und ich fange schon. Guck mal, du weißt es nicht, wie du schläfst. Du kannst es nicht
wirklich. Also ich weiß, ich schlafe in einer Seitenposition, ja, schlafe ich ein.
Ja, da schläfst du ein, aber du wachst ja nie in der gleichen Position auf. Und ich du kannst es doch nicht beeinflussen.
Nee.
Verstehst du, was ich meine?
Nächstes Mal achte ich drauf.
Du kannst nicht drauf achten.
Ja, wenn ich doch, wenn ich aufwache.
Ja, aber du kannst ja nicht.
Stimmt, ich jetzt, bewege mich ja beim Aufwachen.
Ja, aber du, auch nachts, du bewegst dich ja im Schlaf. Ja. Also wieso nehmen wir uns das raus, zu sagen, dass die Schlafposition Rückenschmerzen verursacht? Weil du kannst es ja eh nicht bestimmen.
Aber warum machen die ganzen Werbung so, ja, das ist rückenschonend?
Du sagst es doch schon.
In dieser S-Form.
Weil es Werbung ist. Wann?
Das ist einfach wirklich?
Die Leute verarschen dich, Alex.
Scheiße.
Ich könnte so durchdrehen. Das ist
also
so
Black krass. Roll mit den Nacken ist auch einfach nur.
Ich jetzt nicht Black Roll. Ich hoffe ja noch.
Stimmt, man darf ja keine. Oh. Ey,
ich will nicht Black Roll bashen, weil ich hoffe immer noch, dass
ich
mir einen Code.
Black Rose. Also no, by the way, ich mag Black Rose.
Ich hoffe, dass sie mir einen Code zuschicken für unseren Podcast, dass wir Black Roll als Sponsor haben.
Ja. Aber ich muss echt sagen, ich schlafe. Ich habe ja dieses Black Roll Kissen, seitdem ich bei FC Bayern München gespielt habe. Es wurde uns gesponsert. Ja. Ich habe mit der Black Roll geschlafen. Ohne Scheiß, ich habe immer die bei den Auswärtsfahrten Euroleague egal wo mitgenommen. Ich hatte 2, eins für zu Hause und eins für die Auswärtsfahrten. Und ich habe irgendwie besser geschlafen.
Aber nicht, weil das Kissen ist. Nicht, weil das Kissen so gut ist.
Ja doch, ich muss schon, andere Kissen schlafe ich kacke.
Nein, es ist die Gewöhnung, also die Gewohnheit.
Weil ja, aber ich habe immer auf andere Kissen auch geschlafen.
Aber du hast nie immer auf den gleichen geschlafen. Es kommt darauf an, dass du, der Schlaf, das Einzige, was man weiß.
Hotelkissen sind kacke, Punkt.
Steile These. Deswegen kacke, weil es nicht dein Kissen ist.
Weil es steinhart sind.
Warum schlafen denn die Asiaten auf dem Boden? Waren sie das überhaupt? Habe ich mal gehört. Aber doch, tatsächlich, oder sie schlafen halt sehr hart einfach, ne?
Ja.
Und teilweise ohne Kissen.
Mhm.
Wenn du die auf ein Kissen legst, dann haben die am nächsten Tag Schmerzen. Also es machen auch andere Menschen, die auf dem Boden schlafen, nicht nur Asiaten, ne? Versteht mich nicht falsch, aber das Ding ist, dein Schlaf muss einfach konstant sein. Das heißt, im Idealfall schläfst du neben der gleichen Person.
Mhm.
Du schläfst auf dem gleichen Kissen, mit der gleichen Decke, mit der gleichen Temperatur, mit der gleichen Luftqualität, zur gleichen Uhrzeit, die gleiche Zeit und wachst allein auf, mit der gleichen Abendroutine und so weiter. Das heißt, es geht nicht darum, auf welchen Kissen du schläfst oder mit welcher Temperatur du schläfst. Also doch, bei der Schlaftemperatur ist es natürlich auch schon so, dass es gewisse Kühle einfach im Zimmer sein sollte oder kalt sein sollte oder halt kühl. Aber es geht da, also es, kein Kissen ist besser als das andere eigentlich. Es ist das Kissen gut, auf dem du schläfst. Du kannst nicht einfach pauschal sagen, Black Roll Kissen beste.
Ich will jetzt nicht sagen beste, aber
das
die Gewohnheit.
Wir keine Werbung machen, ohne dass wir uns einen Code geben.
Es ist eine Gewohnung, dass ich mich einfach dran schläfe. Ja.
Außerdem ist es so, dass du beim Black Roll Kissen, du hast doch die Mulde. Also richtig, diese coole.
Genau.
So, und du bist jetzt ein Seitenschläfer. Und für Seitenschläfer macht es ja mit der Schulter Sinn.
Richtig.
Aber wir haben ja gerade schon gelernt, dass du quasi nicht bestimmen kannst, ob du auf dem Rücken oder auf dem Ding schläfst. Das Problem ist, ich zeig's jetzt sogar in die Kamera, pass auf. Das Problem ist, dass du bei dem Blackroll-Kissen, dadurch, dass du die Mulde hast, fällt deine obere Halswirbelsäule in eine sogenannte Extension, in so eine Streckung.
Ja.
Dadurch, dass du hier dann diesen Huppel hast, schiebt es deinen Kopf so vor. Und dann bringst du super viel. Was jetzt? Du schmeißt das Kissen weg. What? Mit dem Code AlexKing zahlt ihr 10% mehr auf Blackroll-Kissen. Mit Max Dang 15.
Mehr, nicht mehr. Weniger.
Nee. Aber tatsächlich ist es so, dass es bei Blackroll, bei dem Kissen halt so ist, dass es dich dann in so eine Forward-Position vom Kopf bringt und das macht super viel Druck in die Halswirbelsäule und so. Und manche Leute haben da wirklich krasse Probleme mit dem Kissen. Ich hab's hier aus einem Grund, weil du hast die Mulde und du legst deinen Kopf rein und jeder Patient denkt sich,
oh, ich bin auf Wolken.
Genau. Weil es sich einfach wohlig anfühlt.
Wie, wenn dein du wie deine Decke. Wie meine Decke? Dein Teppich.
Schön, gell? Ich bin auch jetzt ganz happy mit meinem neuen Behandlungsraum. Okay.
So, sehr schön.
Ja, die Schmerzen. Hast du es verstanden?
Ich hab's verstanden.
Hast du Fragen?
Nee.
Buff.
Jetzt nicht. Jetzt bin ich mein Buff, ja.
Hast du gemerkt?
Also ich weiß, ich brauche einfach mehr Schlaf und weniger Schmerz. Weniger Schmerz und immer die gleiche Routine mit der gleichen Person, mit der gleichen Kissen, Decke, Kind, nicht Kind, aber.
Hast du gemerkt, wie ich mich wieder in Rage geredet habe?
Voll.
Wieder.
Das ist mega.
Ja, ist wieder völlig eskaliert. Naja, gut. Ich würde sagen, das war auf jeden Fall energisch genug und genug Information auch für die Leute.
Ja.
Dementsprechend würde ich auch sagen, wir machen die Podcast-Folge zu. Und hören uns dann in einer Woche wieder, Alex.
Let's go.
Hau rein.
Hau rein.
Tschüss.
Tschüssi.